Man ist nur so lange gespannt, bis man weiß, was es war, und dann denkt sich, oh, wäre ich heute zu Hause geblieben? Ich habe mich jetzt nicht beeilt, ich hoffe, das ist okay. Ach so, ja. Ich habe es nicht so mit dem Schreiben, muss ich sagen, ne? Ich freue mich, dass wir hier sein können. Ich will euch eine Frage so zum Beginn mit auf den Weg geben. Was macht einen guten Lehrer aus? Was einen guten Lehrer ausmacht, so. Wer von euch hatte schon mal einen Lehrer? Ja? Ja, jeder, der irgendwie in der Grundschule war, spätestens hatte mal einen Lehrer. Es gibt echt Lehrer in meiner Vergangenheit, an die ich zurückdenke und nur schwärme, weil ich heute auch respektiere, was sie damals schon geleistet haben. Und auch damals waren sie schon sehr sympathisch. Aber es gibt auch die anderen. Ich hatte so einen Lehrer im Matheunterricht, im Abitur. Und Mathe war für mich so wie ein Riesenrätsel, ne? Ein Riesenfragezeichen. So in der Grundschule war es ja noch okay, da wusstest du, 2 plus 2 ist gleich 4 und so. Nein, nein, das ist ganz einfach. Mittelstufe ist Mathematik auch irgendwann nachvollziehbar. Aber wenn es dann irgendwann an die Buchstaben geht und du anfängst mit Buchstaben zu rechnen, dann wird das so abstrakt. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn als Schüler, wenn du mal ein Fragezeichen hast, wenn du mal etwas nicht verstehst? Ja? Dann nimmst du dir die Zeit am Nachmittag nach der Schule, setzt dich daran, versuchst was zu verstehen, aber es ist wie ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe mir gedacht, ich gehe hin zum Lehrer und frage den mal, ob der mir das erklären kann, was das jetzt bedeutet. Ne? Und folgendes Zitat von ihm ist bis heute in Erinnerung geblieben. Wenn du es nicht verstehst, kann ich es dir auch nicht erklären. Wenn du es nicht verstehst, kann ich es dir auch nicht erklären. Ist irgendwie hängen geblieben. Ist das ein guter Lehrer? Also ich werde jetzt keine Namen nennen oder dergleichen. Ich denke, dass es darum geht, für den Lehrer aus seiner Perspektive. Er ist ein Lehrer, der ein Doktor ist. Ne? Der hatte in seiner Freizeit nochmal einen Doktor in Griechisch gemacht und so, Alttestament, also altgriechische Sprache. Der hatte ein Gedächtnis, bei dem er sich alles merken konnte. Und höhere Mathematik hatte der auch noch studiert und irgendwas mit Physik hatte der auch noch gemacht. Und für den ist natürlich das, was wir in der 11. Klasse machen, ja, nichts. Das ist gar nichts. Wie soll man das denn noch leichter erklären? Das ist doch schon leicht. Wenn du das nicht verstehst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Na? Das war so der Moment, an dem ich Mathematik für mich aufgegeben habe. Weil ich wusste, irgendwie werden wir keine guten Freunde mehr. Aber es bleibt für mich so zurück auch bei der Frage, was macht einen guten Lehrer aus? Wir haben so eine gewisse Vorstellung davon, wie Menschen, die wir bewundern, wie die als Lehrer vielleicht auch wären, also auch gute Lehrer, die wir in Erinnerung haben, warum haben wir bei denen so gelernt? Wir hatten Lehrer, ja, die sehr lasch waren. Lehrer, die keine Grenzen gezogen haben, die niemand respektiert hat. Bei denen haben wir auch nichts gelernt. Dann gab es aber andere Lehrer, die streng waren, bei denen du aber wusstest, die sind fair. Und wenn du dir Mühe gibst, sehen sie das und sie bewerten mehr als nur das Papier. Wie ist das bei Jesus? Wenn du jetzt im Leben darüber nachdenkst, du bist in der Schule des Lebens und Jesus ist dein Lehrer. Was macht einen guten Lehrer jetzt aus? Wird der gute Lehrer dir sagen, wenn du es nicht verstehst, kann ich dir auch nicht helfen? Was wird Jesus sagen? Und damit lade ich euch ein, mit mir gemeinsam die Bibel aufzuschlagen und darin das Matthäus-Evangelium zu öffnen. Matthäus Kapitel 20 und darin wollen wir ab Vers 20 lesen. Es ist für mich tatsächlich jetzt in dem Kontext eine bemerkenswerte Aussage, die Jesus hier in dieser Passage macht, bei der jeder von uns etwas lernen soll. Titelüberschrift in der Elberfelder Bibel ist: Wahre Größe im Reich Gottes. Matthäus Kapitel 20, Abvers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sag, dass diese meine zwei Söhne und einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich. Bis hierhin erstmal. Wir wissen von Jesus, dass er die Herzen der Menschen kennt. An vielen anderen Stellen wird deutlich, dass das Planen der Pharisäer von Jesus bemerkt wird. Er weiß, was in ihren Herzen vorgeht und was sie planen, und er antwortet ihnen ganz direkt. Hier in dieser Situation kommt die Mutter der Söhne des Zebedäus zu Jesus mit einer Bitte. Warum fragt Jesus, was sie will? Kann es nicht sein, dass er sowieso wusste, was sie bewegt? Er lässt sich aber trotzdem darauf ein und stellt ihr diese Frage: Was willst du? Hätte man das nicht freundlicher formulieren können? Was ist dein Anliegen? Wie kann ich dir helfen? Das klingt so ein bisschen plump. Was willst du? Das ist aber auch der Ton, der das jetzt ausmacht. Sie sagt zu ihm: Sag, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen in deinem Reich. Die klare Bitte: Jesus, mach meine Söhne zu den mächtigsten Menschen neben dir. Das ist wortwörtlich die Bitte. Jesus, du bist der König des Universums. Mach doch bitte, dass meine beiden Söhne zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen. Kurze Gegenfrage: Wer wird die Mutter denn, wenn ihre beiden Söhne die mächtigsten Menschen nach Jesus wären? Sie wäre die mächtigste Frau, wenn ihre beiden Söhne zur Rechten und zur Linken Jesus sitzen würden. Aber schon ein Hammer, so von dem, was der jetzt so erbittet wird. Die Antwort Jesu überrascht nicht. Vers 22. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es. Jetzt nochmal für den größeren Kontext. Jesus ist in dieser Situation schon einige Zeit mit den Jüngern unterwegs. Zu Beginn, also dem, was unserem Vers 20 vorausgeht, ist die dritte Leidensankündigung Jesu in den Versen 17 bis 19, bei denen Jesus zum dritten Mal sagt: Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde überliefert werden und ich werde sterben. Jesus kündigt das zum dritten Mal an. Und dann kommt diese Frage einer Mutter, die besorgt ist um ihre Söhne, um ihr Wohl. Und Jesus macht ihr deutlich, dass sie nicht verstanden hat, worum es geht. Jesus predigt, Jesus lebt etwas vor und die Leute hören zu. Aber die Leute hören nicht zu, um zu verstehen. Sie hören zu, um zu antworten. Ähnlich wie wir, wenn wir in Streitsituationen sind, vielleicht habt ihr das mal beobachtet bei Leuten, die sich streiten, die führen nicht das gleiche Gespräch. Die sind im selben Raum, unterhalten sich gegenseitig, aber führen zwei Gespräche. Zwei ganz unterschiedliche Gespräche. Und am Ende haben sie das Gefühl: Ich wurde nicht verstanden. Mein Gegenüber hat mich nicht verstanden. Aber ich habe auch nicht verstanden, worum es geht. Ähnlich hier in dieser Situation: Die Mutter kommt zu Jesus, formuliert eine Bitte, deren Konsequenzen sie nicht einmal abwägen kann, weil sie nicht weiß, worum es geht. Und Jesus macht das deutlich, indem er ihr diese Gegenfrage stellt: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Es erinnert an den Moment später im Garten Gethsemane, wo Jesus mit Gott fleht und ihn fragt und ihn bittet: Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Ein Kelch des Leidens, ein Kelch der Sünde, den Jesus für dich und für mich trinkt. Und diese Frau, diese Mutter von zwei Söhnen, antwortet unbedacht und sagt: Ja, wir können das. wir können von diesem Kelch trinken, so wie du. Dabei hat sie noch gar nicht verstanden, wofür Jesus auf diese Welt kam. In Vers 23 antwortet Jesus, er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern denen es von meinem Vater bereitet ist. Jesus macht hier an einer Stelle deutlich jetzt, dass das Trinken des Kelches, das Teilen des Leides Jesu den Aposteln schon zuteil wird, wenn sie erleben, wie ihr Messias am Kreuz gekreuzigt wird und wie er nach seiner Auferstehung, also vor der Auferstehung, wie sie da darum zittern, was passieren wird. Oder wenn sie um ihres Glaubens verfolgt selbst sterben werden, weil sie die Treue zu Jesus aufrechterhalten und einen Vorgeschmack des Leidens erleben, das auch Jesus hatte. Aber wer jetzt zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzt, da sagt Jesus, das liegt in Gottes Hand. Kümmere dich nicht darum, das liegt nicht in deiner Hand. Vers 24 nimmt uns nochmal mit, einen Schritt zurück aus der Situation und formuliert es so, und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die Brüder. Die beiden Jünger, die ihre Mutter vorschicken, da weiß man jetzt nicht, ne? War es die Mutter, die zu Jesus gegangen ist, weil sie sich Vorteile erhofft hat? Oder waren es die beiden Jungs, die gesagt haben, boah, eigentlich hätten wir doch mehr Privilegien, gerne, aber wir trauen uns nicht. Mama, kannst du nicht bitte mal ein Gespräch mit Jesus führen? Was da jetzt genau im Hintergrund war, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie nicht selbst gegangen sind, sondern sich aus dieser Gruppe von 12 ein Vorrecht rausnehmen wollten. Da sind doch noch andere Jünger. Sie haben doch noch Freunde und Kollegen, mit denen sie die letzten Jahre zusammen verbracht haben, mit denen sie durch dick und dünn gegangen sind. Und als die das hörten, was die da fordern, denken sie ja nicht, boah, gerne, lieber Bruder, du hast dir das verdient. Bitte sei an der rechten oder an der linken Jesu. Nee, die sind erstmal irritiert. Glaubst du nicht, dass wir das alle wollen würden? Was glaubst du, wer du bist, wenn du Sonderbehandlung willst? Das kommt also eine Spannung auf unter den Jüngern, weil sich 2 Jünger etwas Besonderes rausnehmen. Und Jesus sieht die Notwendigkeit, darauf zu reagieren und allen mal ein bisschen den Kopf zu waschen. Und vielleicht auch uns heute, den Kopf zu waschen, worum es eigentlich geht. Vers 25, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus geht genau auf die Spannungen der Gruppe ein. 2 wollen Sonderrechte haben, das führt zu viel Irritationen, und Jesus geht auf das Kernproblem ein. Es ist nicht so, dass Jesus das zum ersten Mal erwähnt. Jesus predigt ständig darüber. Jesus redet ständig über die Anliegen, die ihn bewegen. Aber es hört ihm keiner zu. Die Leute hören seine Worte, aber verstehen ihn nicht. Weil der Paradigmenwechsel, den Jesus will für diese Welt, uns so fremd ist. Es ist so fremd. Wenn wir auch hören, was Jesus hier sagt, wozu fordert er seine Jünger auf? Er sagt zu ihnen, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Wer von euch wäre jetzt gerne Diener? Aber die Hand heben, bitte. Ja, irgendwie kommt da so eine Reibung in uns auf. Wir wollen doch nicht wirklich dienen. So, ja, dienen schon im Dienst Jesu, aber Diener sein? Löst auch viel Irritation aus. Aber Jesus geht noch weiter. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Puh. Der Ausdruck Diener und Sklave sind für uns noch viel negativer behaftet als zu der Zeit. Aber auch schon zu der Zeit waren das keine positiven Ausdrücke. Und das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist, hör mir zu. Hör zu, was ich sage. Er leitet es damit, er hat ja diesen Gedanken eingeleitet in Vers 25, dass die Regenten und die Könige dieser Welt herrschen und dass sie Gewalt üben. Und dann sagt Jesus, es soll bei euch nicht so sein. Bei euch sollen es soll Ordnung geben, ganz klar, aber keine Gewalt. Ihr seid keine Herrscher. Aber das, was die Jünger in ihrem Hinterkopf mittragen, ist der normale Lauf der Welt. Wer setzt sich durch? Derjenige, der die Ellbogen ausfährt, setzt sich durch. Du musst um dein Recht kämpfen. Du musst bewahren und beschützen, was du dir erarbeitet hast, weil sonst reißt es dir jemand aus der Hand, der stärker ist. Und wenn alle genug gekämpft haben, dann kommt der Staat und nimmt allen alles weg. Ich mache jetzt Spaß. Aber so läuft diese Welt. Kraft und Gewalt beherrschen diese Welt. Und auch dieser Paragraph, dieser Abschnitt hat damit begonnen, dass eine Mutter zu Jesus will, um ihn zu bitten, dass ihre Söhne zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen. An der mächtigsten Quelle überhaupt. Damit auch sie Macht haben. Der Wunsch und die Sehnsucht nach Macht wird bei uns allen deutlich. Ich formuliere es jetzt mal so. In jedem von uns lebt ein kleiner Diktator, der sich wohl damit fühlt, wenn alles so nach meinen Wünschen und Vorstellungen lebt. Und Jesus sagt, dieser Diktator hat keinen Platz in dieser Welt, in meiner Welt hat dieser Diktator keinen Platz. Du bist nicht berufen, um bedient zu werden. Du bist nicht berufen, damit alle Menschen deinen Bedürfnissen dienen. Du bist in dieser Welt berufen, um selbst Diener zu sein. Warum darf Jesus das sagen? Vers 28. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er darf das sagen, weil er das Paradebeispiel des Dienstes für den Nächsten ist. Jesus lässt alle seine Privilegien stehen, um zu uns zu kommen, um uns zu dienen, die wir es nicht verdient haben. Aber als die Jünger das hören, die werden wahrscheinlich geklatscht haben und gepriesen haben, als Jesus die beiden Söhne des Zebedeus mal zurechtgewiesen hat. Aber vergesst nicht, er hat nicht nur zu den zwei Söhnen des Zebedeus gesprochen. Er hat nicht nur zu der Mutter gesprochen. Er nahm alle Jünger zu sich. Er sprach zu allen Jüngern, weil die Streit deswegen hatten. Und mir kann keiner erzählen, dass das heute anders ist, dass wir alle viel besser unterwegs sind. Dass keiner von uns mal den Wunsch hat, doch eher bedient zu werden. Kurze Fußnote. Das hier ist jetzt auch kein Kommentar zum Putztag gestern. Okay, ich werde das nochmal erwähnt haben. Das ist kein Kommentar zum Putztag gestern. Ich habe diese Predigt heute zweimal gehalten. Es lag mir heute auf dem Herzen, dass wir auch darüber sprechen. Jesus dient. Und er wünscht sich für seine Nachfolger, dass sie sein Beispiel imitieren. Was muss Jesus noch predigen? Was muss Jesus noch sagen, damit du ihm zuhörst? Wir haben vorhin eingeleitet mit dem Gedanken, was macht einen guten Lehrer aus? Ein guter Lehrer ist doch jemand, der dich mit an die Hand nimmt, der die Sachen erklärt. Aber was ist, wenn die Sachen, die man lernen soll, so schwer sind, dass vielleicht auch der Lehrer irgendwann sagt, wenn du das nicht verstehst, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Jetzt erleben wir das bei Jesus Gott sei Dank nicht. Aber Jesus wird sicherlich so die eine oder andere Frustration gehabt haben. Darüber, wie schwer es ist, loszulassen von den eigenen Ansprüchen. Ich habe es verdient, eine Million auf dem Konto zu haben. Ich habe es verdient, 3 Autos in der Garage zu haben. Ich habe es verdient, ist die falsche Haltung. Jesus sagt im Grunde genommen, dass das, was unter den Jüngern zu Streit geführt hat, war, dass der eine besser sein wollte als der andere. Und das, was Jesus aber vorlebt, ist, wenn er sagt, auch im Johannesevangelium, in Kapitel 13, wenn es dort um die Fußwaschung und das Abendmahl geht, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn ich, euer Meister und Herr, euch die Füße wasche, dann sollt ihr das auch tun. Dann sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Beispiel habe ich euch gegeben. In demselben Atemzug schlägt dieser Vers sich nieder, hier in Matthäus 20. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Jesus ist nicht gekommen, damit die anderen Leute sich um eine Wehwehchen kümmern. Jesus ist gekommen, damit ich anderen helfe, damit ich im Dienst für den Nächsten stehe, damit ich jemandem helfe mit seinen Wehwehchen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und das, was Jesus sich wünscht, ist so anders als das, was wir kennen, dass es uns schwerfällt zuzuhören. Und niemand kann garantieren, dass die Predigt, die ich jetzt spreche, auch so bei dir ankommt. Weil wir alle so manchmal einen ganz anderen Film ablaufen haben. Was soll Jesus seinen Jüngern noch erzählen? Welches Gleichnis soll er ihnen noch nahelegen? Bis sie irgendwann verstehen. Hör auf, nach Macht zu suchen. Hör auf, dich hervorzutun. Hör auf, dich zu weigern, in die zweite Reihe zu gehen. Hör auf zu kämpfen. Lass dich von Christus beschenken. Weil die Welt, die sich Christus wünscht, läuft nach folgendem Prinzip ab. Wenn jeder jedem dient, ist an alle gedacht. In unserer Welt funktioniert das so nicht. Heute hört man doch öfter so diese Redewendung, wenn ich nicht an mich denke, dann denkt ja keiner an mich. Dann gehe ich leer aus. Aber die Welt, die Christus sich wünscht, die Welt, in der wir noch nicht zu 100% leben, die er aber vorgelebt hat, dessen Samen er ins Evangelium gelegt hat, durch das Evangelium gelegt hat, dieser Same soll wachsen. Und die Liebe Gottes soll sich im Dienst für den Nächsten durchsetzen gegen die Gewalt. Habt ihr schon mal von dem Mythos von erlösender Gewalt gehört? Schon mal gehört? Einmal anmelden? Es gibt einen Mythos, den man den Mythos der erlösenden Gewalt bezeichnet. Der beschreibt letztlich, du tust mir weh, ich tu dir weh. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn du meine Tochter abgeschlachtet hast, dann töte ich deine Kinder. Und wenn deine Kinder gestorben sind, dann töte ich deine Enkel. Und das ist eine Schleife, die niemals endet. Irgendwann meint man, wenn ich mehr Macht habe, wenn ich mehr Gewalt ausübe, irgendwann ist der Konflikt vorbei. Aber er hört nie auf. Du kannst nicht noch mehr Gewalt ausüben, um damit zufrieden zu kommen. Du kannst nicht noch mächtigere Waffen finden, um deine Feinde zur Ruhe zu bringen oder zum Schweigen zu bringen. Gewalt wird nicht die Lösung sein, die unserer Welt Frieden gibt. Es ist ein Mythos, dass mehr Kriege mehr Frieden bringen würden. Sie lösen mit der Zeit nur größere Kriege aus. Der Mythos von erlösender Gewalt. Und diese Gewalt in diesen großen Szenarien fängt ja schon am Kleinen an. Wenn wir hasserfüllt sagen, boah, ich soll dein Geschirr waschen, was glaubst du, wer du bist? Ich habe andere Dinge zu tun. Oder im Straßenverkehr ist ja schnell gesagt so, ne? Wenn man dann in Unfälle kommt, was glaubst du, wer du bist? Am liebsten würde man alle Leute anfahren, die einen selber angefahren haben, aber so viel Geld hat man ja nicht. Das ist so die menschliche Natur, in der wir uns mittlerweile leider wiederfinden, die dem Willen Gottes aber sehr weit weg ist. Wann fangen wir an zuzuhören? Wann fangen wir an zu verstehen? Es liegt nicht am Lehrer. Es liegt nicht am Lehrer, ob er sich Mühe gibt oder nicht. Der Lehrer kann sich Mühe geben, ohne Ende. Aber wenn wir nicht hören wollen, dann kann der Lehrer machen, was er will. Verstehen müssen wir am Ende selber. Und das bedeutet, dass wir einen Schritt zurückgehen müssen und Jesus endlich mal zuhören sollten. Und zuhören nicht in der Hinsicht, dass wir antworten. Gerade in Streitgesprächen hören wir nur dann zu, um uns zu überlegen, was ich dir jetzt entgegensetze. Dabei haben wir nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Wir müssen verstehen, worum es geht, bevor wir antworten. Wir müssen uns einig darüber sein, ob wir über dasselbe sprechen. Und wie ich erlebe beim Lesen der Bibel, dass Jesus ganz klar sagt, was er meint, was er will. Aber keiner hört ihm zu. Selbst die Jünger, die ihm so nah sind, die Jünger, die so viel gesehen haben, ihnen fällt es schwer, diesen Paradigmenwechsel, den Jesus sich wünscht, zu greifen, weil er so fremd ist, weil sie nichts Vergleichbares kennen. Ich lade dich ein und auch mich selber, dass wir in all dem Getöse dieser Welt die Prinzipien Jesu verinnerlichen. Das ist schwer, weil sich oft in uns Sachen regen, die uns daran hindern. Vielleicht ist es der Stolz, vielleicht ist es eine Weigerung. Auch die Assoziation mit Diener sein ist unangenehm. Ich will doch nicht jemandes Spielball sein. Ich will doch mein eigenes Leben führen dürfen. Aber am Ende des Tages führst du nicht dein eigenes Leben. Nicht so, wie Gott es sich für dich gewünscht hat. Weil du zum Spielball von Gewalt wirst. In einem Kreislauf, den Christus sich so nicht gewünscht hat. Das, was sich Jesus für dich wünscht, ist, dass du im Dienst für andere stehst und darin Erfüllung findest und Freude findest, Frieden findest. Das Leben, bei dem wir uns nur um uns selbst drehen, wird nicht zu noch mehr Glück führen. Noch mehr Geld anhäufen wird unseren Frieden nicht mehren. Jesus hat es vor 2000 Jahren schon gesagt. Wann fangen wir an, ihm zuzuhören? Amen.